Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Grünpolitiker und Leiter des Zentrums Liberale Moderne, Gründer außerdem von genau diesem, das ist eine Denkfabrik. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Guten Tag, Frau Münkel, freue mich auf die Sendung.
Ich mich auch. Herr Füchs, der Fernsehmoderator Theo Koll vom ZDF hat ein Interview gegeben und er hat erzählt, dass er 60 Mal die gleichen grauen Socken besitzt, sodass er morgens nicht überlegen muss, wo er da in den Schrank eigentlich reingreift.
Sehr praktisch.
Wie halten Sie das mit Ihren Socken?
Na, die Farbe ist tatsächlich fast durchgehend schwarz, aber es gibt schon verschiedene Sorten, was manchmal ein bisschen zum Ärger meiner Frau führt, die sagt, wasch deine Socken selber und sortiere sie selber ein.
Das heißt, vorher war da die Aufgabenteilung, dass Ihre Frau die zusammengelegt hat und
ja, ich bin mehr für die Küche zuständig und fürs Einkaufen und sie kümmert sich eher um die Wäsche.
Und ich kontrolliere mal kurz, ob es wirklich schwarz ist. Moment. Ah, ich kann es nicht erkennen, Ihre Hose ist zu lang.
Erkennen.
Das klären wir noch bis zum Ende der Sendung. Ralf Füchs ist hier. Wir ordnen heute die Themen, die heute wichtig sind. Und heute ist der Tag des Schlafs. Aber schlafen, würde ich sagen, machen wir am Wochenende. Wir gucken heute wach auf die Themen an diesem Freitag. Schön, dass Sie da sind. Wir beleuchten heute die Themen dieses Tages. Und der Bundestag hat, Sie haben es ja vielleicht gerade auch schon in den Nachrichten gehört, eine Wahlrechtsreform beschlossen. Da kam kurz vor der Sendung die Eilmeldung, dass die einfache Mehrheit, die es brauchte, erreicht ist. Es gab dazu ja ein jahrelanges Ringen. Sehr viel Uneinigkeit, sehr viel hin und her, auch rund um die Details. Und was jetzt geändert werden soll, das fasst Björn Dahlke uns kurz zusammen.
Im Bundestag sollen künftig fix 630 Abgeordnete sitzen. Das wären gut 100 weniger als bisher. Die Ampel will das erreichen, indem sie Überhang- und Ausgleichsmandate streicht. Wahlkreisgewinner ziehen dann nicht mehr automatisch in den Bundestag ein. Sie müssen als zusätzliche Bedingung ausreichend Stimmen ihrer Partei mitbringen. Die Ampel nennt das Zweitstimmendeckung. Ein Beispiel: Wenn eine Partei 40 Wahlkreise in einem Bundesland direkt gewinnt, aber nur Zweitstimmen für 30 Wahlkreise hat, gehen die 10 Kandidaten mit dem schwächsten Erststimmenergebnis leer aus.
Ralf Füchs, Habemus Wahlrechtsreform.
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das Bundesverfassungsgericht wird da noch ein Wörtchen mitreden, weil sowohl die Union wie die Linke mit Sicherheit jetzt Verfassungsklage einreichen werden. Ich finde es auch tatsächlich problematisch, dass eine so weitreichende Veränderung des Wahlrechts alleine mit einer Regierungsmehrheit, sagen, beschlossen wird.
Wo ja auch vorher heute noch sehr, sehr kontrovers debattiert wurde. Und ich finde, man kann das schon sehen als ein Lehrstück der Demokratie. Also da ging es richtig hoch her im Parlament. Zum Beispiel Alexander Dobrindt von der CSU hat das hier gesagt.
In einem Bundesland kann eine Partei alle Wahlkreise gewinnen. In Bayern wären das beispielsweise 46. Aber nach Ihrem Wahlrecht besteht die Möglichkeit, dass kein einziger Kandidat in den Deutschen Bundestag einzieht. Und das nennen Sie fair und demokratisch. Ich nenne das nicht so.
Also konnten ja schon alle da nochmal ihren Senf abgeben. Und Sie haben es angedeutet, Linke und Union haben angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Auch das ist doch eigentlich genau das, was gut ist. Dieser Weg steht offen. Da kann dann nochmal ein Gericht entscheiden, passt das oder nicht.
Ja, letztlich sollte das aber schon eine politische Entscheidung sein, die doch von einer breiten Mehrheit der demokratischen Parteien getragen wird. Da geht es ja schon um die Substanz der Demokratie. Das Wahlrecht ist sozusagen ein Herzstück einer demokratischen Republik. Und ich meine, die Notwendigkeit einer Reform liegt auf der Hand. Ja, ein Bundestag mit 730 oder 40 sagen Abgeordneten ist nicht mehr wirklich arbeitsfähig. Das entwertet auch das Mandat des einzelnen Abgeordneten. Insofern muss in dieser Legislaturperiode, müssen die Weichen gestellt werden für eine Verkleinerung des Bundestags. Und das führt natürlich in dieses Dilemma, dass wir ein hybrides Wahlrecht haben zwischen Personenwahl und Verhältniswahl. Und was jetzt passiert, ist doch eine drastische Veränderung Richtung Verhältniswahl. Recht. Und ich finde das nicht ganz glücklich, dass damit das Direktmandat der persönlich gewählte Abgeordnete, der auch unabhängiger ist gegenüber seiner Partei, doch weitgehend ausgehebelt wird. Ja, das kann ja tatsächlich eine Situation eintreten, von der Dobrindt sprach, dass in einer großen Zahl direkt gewählte Abgeordnete nicht mehr in den Bundestag einziehen. Und das führt natürlich das Prinzip der Direktwahl, also der direkten Repräsentation eines Wahlkreises durch eine Abgeordnete ad absurdum.
Obwohl man auch fragen muss, wenn man jetzt in einen Wahlkreis geht und die Menschen auf der Straße fragt, wer ist denn eigentlich ihr direkt gewählter Abgeordneter? Da könnte ich meine Hand ins Feuer legen, dass nicht so viele sofort wissen, von welcher Partei die Person ist und ja noch weniger, wie die Person heißt. Also würde ich sagen, auch jetzt schon ist das nicht unbedingt das, womit die Menschen sich nur identifizieren.
Ich glaube, das trifft nur zum Teil zu. Die direkt gewählten Abgeordneten sind doch sehr präsent in ihren Wahlkreisen. Also sicher jetzt nicht so, dass Frau und Herr Jedermann diese Abgeordneten alle persönlich und mit Namen und Gesicht kennen, aber sagen die Vereine und die gesellschaftlichen Organisationen, die Unternehmen in den Wahlkreisen, zu denen haben die doch in der Regel einen ziemlich engen Kontakt. Und ich finde im Prinzip eigentlich gut, dass man die Unabhängigkeit von Abgeordneten stärkt, indem sie direkt gewählt werden können. Und hoffe, dass es doch jetzt nochmal vielleicht einen Kompromiss geben wird. Man könnte ja auch die Zahl der Grundmandate, die notwendig sind, damit eine Parteifraktionsstatus bekommt, auch wenn sie nicht die 5% erreicht hat, erhöhen, etwa auf 10 oder 15, um das wirklich relevant zu machen. Aber sonst müsste man sich aufraffen und sagen, wir gehen jetzt wirklich voll Richtung Verhältniswahlrecht. Das ist jetzt die Zukunft.
Ich bin gerade überrascht, weil Sie sind ja Grünen-Politiker.
Ich war Grünen-Politiker.
Also gut, Sie sind noch Grünen-Mitglied, ja, vielleicht muss
ich
man
bin
das
natürlich,
sagen.
Ich bin grünes Mitglied aus vor allem ökologischer Überzeugung, aber ich habe noch nie mich einfach nur an der Parteilinie sagen, orientiert in vielen Fragen und erlaube mir meine sagen, unabhängige Meinung.
Hören wir mal Ihre Kollegin aus der Partei, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann, was die zu sagen hat.
Ich respektiere seit Jahren die regionale Sonderstellung der CSU. Aber in 15 Bundesländern tritt diese CSU nicht an. Und es kann nicht sein, dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen und Herren.
Da spielt sie natürlich darauf an, dass die CSU in Bayern sehr viele Direktmandate gewinnt. Was entgegnen Sie ihr?
So von also man Grün sollte auf keinen Fall diese Wahlrechtsreform als eine Lex anti-CSU kommunizieren. Da geht es um sehr viel grundsätzlichere Fragen, nämlich um das Verhältnis von Direktwahl und Verhältniswahl. Und ich denke, es gibt eine lange Tradition in Deutschland, dass auch ausgeprägte Regionalparteien eine Stimme in der Bundespolitik haben. Das halte ich auch nicht prinzipiell für, sagen, verkehrt. Wo ich mitgehen kann, ist zu sagen, okay, 5%-Hürde, das gilt für alle. Und ob die CSU im Bundestag vertreten ist, das hängt davon ab, ob sie bundesweit über 5% kommt.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die umstrittene Rentenreform durchgedrückt, ohne dass das Parlament nochmal final darüber abgestimmt hat. Das hat er geschafft mithilfe eines Paragraphen, der auch in Frankreich als die dicke Bertha bezeichnet wird. Angelehnt ist das, ist der Name an das große deutsche Geschütz, das zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist und da als ja besonders zerstörerisch und brechstangenmäßig galt. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast Ralf Füchs, grünen Mitglied und Gründer des Zentrums Liberale Moderne, einer Denkfabrik, und mit Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Paris. Christiane Kess, erstmal die Frage nach Paris. Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Straßen. Man hört auch von neuen wütenden Protesten. Wie ruhig oder nicht ruhig ist es denn gerade bei Ihnen?
Also im Vergleich zu letzter Nacht ist es relativ ruhig jetzt in Paris. Man sieht aber überall die Auswirkungen von letzter Nacht. Es gab ja hier ja, recht heftige Ausschreitungen. Erst einmal haben sich die Leute gestern, nachdem dieser Beschluss im Parlament dann klar war mit dem Verfassungsartikel 49.3, dass die Reform durchgeboxt wird, ohne parlamentarische Abstimmung, da haben sich dann gleich relativ viele Leute auf dem Place de la Concorde versammelt, gesungen, Revolution gerufen. Das war ein Schlachtruf dort und die Stimmung ist dann immer heftiger geworden. Und als abends die Polizei versucht hat, diesen Platz zu räumen, dann kam es zu Ausschreitungen. Und man muss wissen, dass es seit ein paar Tagen einen Streik der Müllabfuhr in Paris gibt und der Müll sich auf den Straßen stapelt. Und dieser Müll, der rumgelegen ist, hat dann Feuer gefangen. Und das sieht man heute noch ganz eindeutig. Überall liegt verkohlter Abfall rum. Es riecht auch recht unangenehm. Aber im Vergleich zu letzter Nacht, wie gesagt, ist es recht ruhig. In anderen Städten sind die Leute dabei, zum Teil schon wieder auf die Straße zu gehen. In Rennes hat gerade eine etwas größere Demo angefangen. Wir müssen mal sehen im Laufe des Tages, wie sich das entwickelt. Es gibt hier und da Blockaden und in Paris sind heute Morgen, ich glaube so an die 200 Leute waren das, über die Peripherie marschiert. Das ist diese Umgehungsstraße, die vor allem morgens und abends sehr stark befahren ist. Also die war eine kurze Zeit blockiert. Das sind so die Protestaktionen der Gewerkschaften heute.
Ja, vielen Dank auch für diese geruchlichen Einblicke. Herr Füchs, ich fand ja die Sichtweise in einem Kommentar in der Londoner Zeitung Times ganz interessant. Da sieht der Kommentator Macrons Schritt als mutig und notwendig. Das sei eben eine Herausforderung, die gemeistert werden musste, weil Frankreich sich sein luxuriöses Rentensystem eben einfach nicht mehr leisten könne. Also so ein bisschen der Tenor, manchmal muss man politische Opfer bringen, um was als unreformierbar Geltendes dann doch zu reformieren. Schließen Sie sich da an?
Im Prinzip ja.
Warum?
Weil ich die sachliche Notwendigkeit, soweit ich da überhaupt urteilsfähig bin, kann ich nachvollziehen. Angesichts des demografischen Wandels, der in Frankreich zwar weniger dramatisch ist, weil die Französinnen etwas mehr Kinder bekommen als die Deutschen. Aber auch Frankreich kann sich dieser Logik nicht entziehen, dass die jungen Generationen eher kleiner werden und gleichzeitig die Zahl der Älteren und ihre Lebenserwartung wächst. Und das übt natürlich Druck auf eine Reform der Rente auf. Das französische Rentensystem ist bereits jetzt überschuldet. Also Handlungsbedarf besteht. Aber man braucht natürlich demokratische Mehrheiten. Und da wird es heikel. Ja, sieht ja fast so aus, dass Frankreich in eine Verfassungskrise schlittert, in einer Situation, in der Europa das überhaupt nicht brauchen kann. Nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine. Also insofern finde ich diese Entscheidung, jetzt mit der Brechstange vorzugehen und das Parlament außen vor zu lassen oder es zu übergehen, schon problematisch.
Frau Kess, jetzt hat die Opposition bis 15 Uhr Zeit, sozusagen zu reagieren und Misstrauensanträge einzureichen. Marine Le Pen hat schon angekündigt, dass sie das tun wird. Was erwarten Sie denn? Wird es so weit kommen, dass es ja vielleicht sogar Neuwahlen gibt?
Also zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass die Opposition bis heute Nachmittag um 15 Uhr Zeit hat, Misstrauensanträge einzureichen und der Rassemblement National unter Marine Le Pen wird das tun. Aber das wird nicht der Misstrauensantrag sein, der der Regierung wirklich gefährlich werden kann, denn vor allem die linke Opposition will auf keinen Fall einem Antrag zustimmen, der von den extrem Rechten eingebracht worden ist. Es gibt aber eine andere Initiative, die der Regierung gefährlich werden könnte. Es gibt eine kleine Gruppe von Zentrumspolitikern, die auch einen Misstrauensantrag stellen wollen, und zwar einen überparteilichen. Und das kann eventuell tatsächlich die Regierung stürzen. Wir werden es höchstwahrscheinlich am Montag wissen. Für Montag sind diese Misstrauensanträge angesetzt. Sollte sie tatsächlich stürzen, also so ganz einfach wird das nicht, weil da müssen wirklich sehr viele zustimmen, die sich eigentlich nicht unbedingt im gleichen Lager sehen. Aber es im Moment ist nichts ausgeschlossen, würde ich sagen. Und sollte die Regierung stürzen, dazu hat Macron schon vor Wochen gesagt, wenn das passiert, dann wird er sofort die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ansetzen. Ob er immer noch so denkt, wir wissen es nicht. Er ist ganz still, man hört nichts von ihm. Ich denke, er wird sich in den kommenden Tagen irgendwie äußern müssen und eventuell sogar unter dem Druck, dass seine Regierung gestürzt wurde am Montag. Wir müssen es abwarten.
Das werden wir machen und werden es natürlich begleiten. Herr Füchs, Sie haben jetzt gerade die europäische Perspektive schon angesprochen. Mich erinnern ja diese Bilder von den aus den französischen Straßen auch ja ein bisschen entfernt an die Gelbwestenbewegung, wo auch Macron schon sehr, sehr, sehr schwer sich getan hat, da irgendwie sozusagen einen Deckel drauf zu kriegen und zu sagen, oh, ich binde da inhaltlich was ein. Das heißt, es ist eben manchmal so, dass Länder auch innere Krisen, innere Turbulenzen aushalten müssen. Und es ist ja eben auch gerade im Hinblick auch auf den Krieg in der Ukraine vielleicht auch jetzt gar nicht mehr so, dass Frankreich da das Zugpferd ist in der EU, sondern das verlagert sich ja vielleicht sowieso in Richtung zum Beispiel Polen. Vielleicht müssen wir das einfach akzeptieren.
Also wir können schon sehr schlecht damit leben, wenn mit Frankreich eines der immer noch zentralen Mitgliedsländer der Europäischen Union in eine nachhaltige politische Krise gerät, die vermutlich auch gar nicht alleine auf Frankreich begrenzt ist. Ich sehe das auch als einen exemplarischen Konflikt. Ja, also soweit ich das lesen kann, münden jetzt in diese Proteste gegen die Rentenreform alle möglichen Protestmotive. Da geht es nicht nur um die Rente, sondern unzufriedene sagen, aller Herkunft und aller Motive werfen sich jetzt mit auf dieses Thema. Das ist ein Ventil geworden, um den generellen Unmut und ein generelles Nicht-Einverständnis mit der Richtung der Politik zum Ausdruck zu bringen. Und damit muss sich demokratische Politik doch sehr ernsthaft auseinandersetzen, sonst rutschen wir wirklich in eine Demokratiekrise.
Ralf Füchs, würden Sie sich als glücklicher Mensch bezeichnen?
Im Großen und Ganzen schon. Glück ist aber kein Zustand, der ständig andauert, sondern ist schon eher ein besonderes sozusagen Moment. Aber ich bin mit meinem Leben doch weitgehend einverstanden und mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau und mit dem, was ich jetzt auf meine alten Tage nochmal auch beruflich mache mit unserem Zentrum Liberale Moderne. Also, und ich glaube, einverstanden zu sein im Großen und Ganzen mit seinem Leben, das heißt ja nicht, dass man nicht Dinge bedauert, die man falsch gemacht hat oder bei denen man sich auch versündigt hat gegen andere. Das ist, glaube ich, die Grundbedingung für so ein Gefühl, ja doch.
So ein Gefühl von Glück. Oh, ich werde ganz, ja, schön, wenn man das so über sein Leben sagen kann. Wir möchten über Glück sprechen, beziehungsweise Sie haben sich sogar gewünscht, über Glück zu sprechen. Es heißt ja immer so, Geld allein macht nicht glücklich. Und Sie, die Sie zuhören, können ja mal drüber nachdenken, ob Sie da ohne Einschränkung zustimmen würden. Es gab nämlich Studien, die haben gezeigt, irgendwo zwischen 60.000 und 90.000 Dollar Jahreseinkommen liegt so der, finanziell zumindest, der Gipfel des Glücks. Und wer mehr verdient, wird nicht automatisch glücklicher. Und Ralf Füchs, Sie haben jetzt dieses Thema mitgebracht, und zwar, weil Sie gelesen haben, dass diese Studienergebnisse jetzt überholt sein sollen. Was haben Sie denn da entdeckt?
Ja, es gibt jetzt eine neue große Studie, die diese Ergebnisse noch einmal auf den Prüfstand gestellt hat. Das waren zwei Nobelpreisträger, zwei amerikanische Ökonomen, die diese ursprüngliche Studie durchgeführt haben. Ja, sie haben gesagt, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen wachsendem Einkommen und wachsender Lebenszufriedenheit, Glücksgefühl. Aber das hört dann irgendwann auf, so bei einer Schwelle zwischen 60.000 und 90.000 Dollar, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann nimmt, sagen, das Lebensglück eigentlich mit dem Einkommen nicht mehr zu. Und das ist jetzt nochmal gründlich falsifiziert worden. Das ist ja das Gute an der empirischen Wissenschaft. Und das Ergebnis ist, was von den beiden auch anerkannt wurde, dass es eben die Richterskala des Glücks nach oben offen ist und mit wachsendem Einkommen doch auch dieses Glücklichsein, so schwer das auch zu messen ist, sagen, zunimmt. Und mich überrascht das überhaupt nicht. Mein Bertolt Brecht wusste das schon, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm, dass mit steigendem Einkommen nehmen die Sorgen ab vor Armut, Alter, was wird mit mir, wenn ich alt bin, oder was passiert, wenn ich krank werde. Es nehmen aber auch die Freiheitsgrade zu. Ja? sowohl in seinem Privatleben, aber auch beruflich. Man kann sich eine Auszeit nehmen. Man ist nicht sozusagen gezwungen, jeden Tag in die Mühle zu gehen, wenn man über genügend Geldmittel verfügt. Man kann reisen, man kann sich eine komfortable Wohnung leisten. Man kann sich mit schönen Dingen umgeben, mit Kunst zum Beispiel. Und das sind doch alles Elemente, die zum Lebensglück beitragen. Insofern, natürlich kann man sich nicht Glück kaufen. Dem würde ich sofort zustimmen. Und Geld allein macht nicht glücklich. Das ist wohl auch wahr. Ja, und es gibt auch Dinge, gegen die Geld nicht hilft. Rückschläge im Leben.
Oder auch eine tödliche Krankheit natürlich.
Krankheiten, Scheidungen, wie auch immer, zerbrechende Beziehungen. Aber dieser Grundzusammenhang zwischen steigendem Wohlstand, und darum geht es mir, steigendem Wohlstand und Glück, der besteht eben doch. Und deshalb sollte man den Wohlstand nicht so sehr verteufeln, sondern sollte sehen, ihn möglichst nachhaltig zu machen.
Nö, ja, da sind Sie natürlich bei Ihrem Thema, eben ja dieser Frage, wie viel Wachstum brauchen wir? Dieses Wachstum, was Sie da aber ansprechen, das hat ja nun mal, wenn man es so laufen lässt, manchmal total die Auswüchse. Also ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über Superjachten von dem Soziologen Gregory Sall, das erschien bei Surkamp. Da geht es um die Absurdität dieser Parallelgesellschaft in diesen Yachten, in denen die Menschen, die zu viel Geld haben, nicht wissen, was sie damit tun, das da reinpusten, die unglaublich viele Ressourcen verschlingen, nicht nur Arbeitskraft, sondern eben auch tatsächlich Ressourcen, die eben nicht gerade ökologisch sind. Das heißt, man muss ja trotzdem so eine Balance dann finden zwischen, wie soll ich sagen, ja, wie viel finanzielles Glück lässt man zu und wann muss man dann doch sagen, das ist jetzt vielleicht too much, weil es einfach die Erde zerstört.
Mir geht es nicht um die Superreichen. Übrigens, die ökologische Zerstörung kommt auch nicht von den Superreichen. Die haben natürlich einen großen ökologischen Fußabdruck, aber sind wir, es ist die Masse der Menschen, die sagen, ein Mittelklasse-Leben führen, die unter den heutigen Bedingungen zum Klimawandel und der ökologischen Krise maßgeblich beitragen. Mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren und mit unserer Mobilität, also den Autos, mit dem Fliegen, mit der Größe unserer Wohnungen. Aber die Antwort darauf ist nicht, jetzt müssen alle ärmer werden, sondern die Antwort ist, dass wir Reichtumsproduktion und Naturzerstörung entkoppeln müssen. Das ist die große Aufgabe vor der Welt. Das ist eine neue industrielle Revolution. Und was die Superreichen sagen angeht, ich bin für höhere Steuern, also progressive auf den Reichtum. Aber ich halte es da mit John Rawls, dem amerikanischen Gerechtigkeitsphilosophen, der sagt, Reichtum ist dann gerechtfertigt, wenn er zur allgemeinen Wohlfahrt beiträgt. Aber auch nur dann.
Herr Füchs, sehen Sie nachts in Ihrem Schlafzimmer manchmal Monster?
Na, ich habe eigentlich keine Albträume.
Okay, das ist ja gut, wenn das so ist. Die Innsbrucker Band Another Vision, die das hier gerade gesungen haben, die sehen schon Monster. In Haunt Me besingen sie die Zimmerpflanze, die dann doch nur Zimmerpflanze ist. Weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Da habe ich zumindest immer mal unter das Bett geguckt. Wir haben diese Woche viel über Bildungsthemen gesprochen. Zu Beginn der Woche gab es ja das sogenannte Bildungsgipfelchen, zu dem BildungsministerInnen der Länder mehrheitlich nicht angereist sind, auf Einladung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, weil ihnen Konzepte aus dem Bundesbildungsministerium gefehlt haben. Und heute ist die Kultusministerkonferenz zu Ende gegangen. Also das Treffen der BildungsministerInnen der Länder, da haben sie sich dann eben doch zusammengesetzt, aber eben untereinander. Und da ging es unter anderem darum, dass die Schulen das Abitur in Deutschland vergleichbarer machen wollen. Es ging aber nicht darum, die Prüfungen an sich anzugleichen, sondern eher um die Phase davor, also um das, was Schülerinnen und Schüler vorher an Leistung erbringen müssen. Und ich möchte das besprechen mit Ralf Füchs, mit einem der Gründer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne und mit Claudia van Laak aus unserem Landesstudio hier in Berlin. Frau van Laak, was genau soll sich denn da ändern laut der KMK?
Ja, es geht darum, diese Abiturnoten oder die Abiturprüfungen und eben auch die letzten zwei Jahre vor dem Abi zu vereinheitlichen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Die ist wirklich schon 6 Jahre her. Also 6 Jahre lang haben sich die Kultusminister da Zeit genommen. Das dauert immer etwas länger mit diesen ganzen Beschlüssen bei der KMK. Um das jetzt ein bisschen anzugleichen, und zwar ging es damals darum, dass da jemand geklagt hatte, der ein Medizinstudium aufnehmen wollte und gesagt hat, da gibt es nur ganz wenige Plätze, es gibt einen extremen Numerus Clausus und es ist eben ungerecht, dass wenn man in Thüringen Abi macht, man super einfach auf einen Einserschnitt kommen kann. Wenn man aber in Schleswig-Holstein ein Abitur macht, ist die Chance nicht so groß, ein Einser-Abitur zu machen. Und da hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Liebe Länder, Kultusminister, ihr müsst das angleichen. Und da gibt es jetzt detaillierte Beschlüsse, die würde ich jetzt im Einzelnen ehrlich gesagt nicht vortragen wollen, denn die Konsequenz ist jetzt auch für jedes Land wiederum eine andere. Also einige Länder machen das schon so wie heute beschlossen, andere müssen dann nacharbeiten. Also das hängt wirklich von jedem Bundesland ab, was da jetzt geändert werden muss und was nicht.
Ralf Füchs, das klingt zumindest ja nach Ansätzen, nach Ergebnissen, die aber, wenn ich richtig informiert bin, wirklich auch erst bis 2030 dann umgesetzt sein müssen. Haben Sie diese Geduld? Also was lange währt und so lange eigentlich auch schon auf der Agenda steht, wird endlich gut?
Nicht wirklich. Also ich empfinde die Bildungsdebatte in der Bundesrepublik ist wirklich ein Drama. Ja, wir haben seit den PISA-Studien im Grunde immer wieder die gleichen Befunde, eine hohe Zahl von Jugendlichen, etwa 50.000, die jedes Jahr ohne qualifizierten Abschluss aus dem Schulsystem entlassen werden, Grundschülerinnen, die nur rudimentär lesen, schreiben und rechnen können, Unterrichtsausfall, starke Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft. Wir haben einen richtigen sozialen Bias in unserem Schulsystem, heruntergekommene Schulgebäude. Ja, und an all dem hat sich in den letzten 10, 15 Jahren bedauerlich wenig dann geändert. Das liegt zum Teil sicher an diesem komplizierten Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund, Ländern und sagen, Gemeinden, der Diffusion von Verantwortung in diesem Bermuda-Dreieck. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass Bildungspolitik einfach immer noch einen zu geringen Stellenwert hat. Das gilt immer noch als eine Art Spezialistenthema. Dabei ist es ein Kernthema der Demokratie.
Jetzt habe ich ja zu Anfang schon angedeutet, dass diese Woche aber tatsächlich eine Woche war, in der wir sehr oft über Bildung und auch über die Zukunft der Bildung diskutiert haben. Da die Frage an Claudia van Laak, was haben denn jetzt die Kultusministerkonferenz und auch der Bildungsgipfel Anfang der Woche, auch wenn viele Länderministerinnen und Minister nicht gekommen sind. Trotzdem gab es da ja auch Ideenrunden, auch mit verschiedenen anderen Akteuren, die über die Zukunft der Bildung nachdenken sollten. Also was haben diese Programmpunkte diese Woche jetzt wirklich gebracht beim großen Thema Bildung, wenn man so an langfristige Änderungen denkt?
Naja, es ist ja so, dass die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder und auch das Bundesbildungsministerium, die arbeiten natürlich dauerhaft an diesen Themen. Und das liegt ja auch an uns Journalistinnen und Journalisten, da auch dauerhaft drauf zu gucken. Ich mache das schon länger und wundere mich auch immer wieder. Naja, manchmal interessiert es niemanden und plötzlich interessieren sich dann alle dafür. Also ich finde, wir als Medien sollten uns da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, wir sollten das auch als Dauerthema behandeln und da auch ständig Druck machen und nicht nur darüber berichten, wenn wieder mal ein Bildungsgipfel stattfindet oder wenn die Kultusministerkonferenz stattfindet. Also ich finde, diese Kritik sollten wir uns auch zu Herzen nehmen.
Der finnische Präsident Sauli Niinistö ist gerade in Istanbul angekommen, um den türkischen Staatschef Erdogan zu treffen. Und es wird erwartet, dass Erdogan dem Beitrittswunsch Finnlands zur NATO zustimmt. Das heißt aber auch, dass Finnland und Schweden als NATO-Anwärter sehr wahrscheinlich doch nicht Hand in Hand der NATO beitreten werden, so wie sie es eigentlich mal angekündigt hatten, auch mit dieser Wortwahl. Weil Erdogan bei Schweden bremst und Finnland also dann Erster sein könnte. Lieber so als gar nicht, Ralf Füchs?
Ja, schon. Also ich hoffe, dass davon dann auch eine Dynamik ausgeht, die letztlich auch zu einem Beitritt Schwedens zur NATO führen wird, obwohl es bitter ist, dass es letztlich Erdogan ist, der hier die letzten Entscheidungen trifft, weil er ein faktisches Vetorecht hat, Einstimmigkeitsprinzip in der NATO bei Aufnahme neuer Mitglieder. Und er nutzt das für seinen Feldzug gegen die Kurden. Das muss man ja klar sagen, das ist der Kern der Differenz mit Schweden, weshalb er Schweden außen vor halten will, um da weiter Druck auszuüben.
Jetzt ist es so, dass zumindest da was, passiert und wir auch weiter drauf schauen. Wie nehmen Sie denn momentan einerseits die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine wahr? Sie waren ja selber auch schon mal da.
Sie ziemlich haben, oft
ja,
da.
Ja, nicht erst einmal, mehrmals da. Dann tut es mir leid, dass ich da etwas versäumt habe. Aber wie nehmen Sie denn momentan so die Aufmerksamkeit wahr, die auf diesen Krieg liegt?
Ich fürchte, dass die am Schwinden ist. Ja, wir fangen an, uns zu gewöhnen an einen Krieg, der mit einer vernichtenden Gewalt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft tobt, mit massiven Angriffen auf die lebenserhaltende Infrastruktur, vor allem das Energiesystem, mit der Bombardierung von Wohnquartieren, mit schrecklichen Gräueltaten in den von Russland eroberten Gebieten. Und ich finde, dass sowohl die Medien, aber vor allem die Politik doch eine Verantwortung haben, dieses Drama wachzuhalten und darauf politische Antworten zu finden. Das gilt für Bundestag und Bundesregierung. Wir dürfen uns nicht an einen Vernichtungskrieg gewöhnen. Und ich finde, dass wir immer noch nicht wirklich adäquat reagieren. Insofern hat mich die Nachricht, dass jetzt Polen und die Slowakei MiG-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern werden, doch wieder ein bisschen optimistischer gestimmt, dass der Westen sich nochmal aufraffen wird, alles zu tun, damit die Ukraine sich gegen die russischen Angriffe erfolgreich verteidigen kann.
Gerade bei dem Thema habe ich jetzt auch vor der Sendung nochmal einen Live-Ticker verfolgt zum Geschehen. Da kam natürlich dann auch die Eilmeldung, dass jetzt auch die slowakische Regierung der Ukraine Kampfjets liefern wird. Ich glaube, 13 sind es. Aber gleichzeitig habe ich auch noch mal geschaut, wie stehen denn eigentlich die Deutschen zu dieser Kampfjet-Lieferung, die ja auch hier jetzt schon hoch diskutiert wurde vor einigen Wochen, als Polen eben diese Ankündigung gemacht hat, als es auch darum ging, sollen die USA Kampfjets liefern. Und da zeigt der ARD-Deutschland-Trend von vor einigen Wochen schon, dass die Mehrheit der Deutschen gegen so eine Lieferung sind. Und es zeigt ja auch, dass doch diese Besonnenheit von Bundeskanzler Scholz durchaus geschätzt wird. Also ich nehme das schon wahr als so ein besonnenes Handeln, das nichts überstürzt, aber natürlich trotzdem die Aufmerksamkeit auf dieses Thema richtet.
Was heißt nicht überstürzt in einer Situation, in der jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben, Soldaten und Zivilisten, in der die Zerstörung des Landes immer weiter voranschreitet? Also wie viel Zeit hat die Ukraine, bevor sie ausblutet in diesem Krieg? Und das muss der Maßstab sein. Ich erwarte eigentlich von unserer Regierung und von Olaf Scholz in dieser Frage politische Führung. Und das heißt, das Notwendige zu erklären und auch zu erklären, dass es da nicht nur um Solidarität mit der Ukraine geht, sondern um unsere eigenen Interessen, um die europäische Sicherheit und die Zukunft der europäischen Demokratie, um die die Ukraine auch kämpft. Und insofern ist das für mich nicht besonnen, sondern zu zögerlich.
Sie haben ja angedeutet, Sie waren selbst schon mehrfach in der Ukraine, Herr Füchs. Haben Sie in Zukunft noch mal eine Reise geplant?
Also ich war vor dem Krieg eben sehr viel in der Ukraine. Ich habe die nicht erst jetzt entdeckt. Genauso wie meine Frau Marie-Louise Beck. Und wir waren jetzt seit letzten Februar zweimal dort und werden auch wieder hinfahren. Wir haben sowohl Verbindungen in ukrainische Städte wie Odessa, wo wir ein Projekt zur Erinnerung an die ermordeten Juden im Ersten Weltkrieg, von den deutschen ermordeten Juden, sagen, betreiben, aber auch in die ukrainische Politik nach Kiew. Und man muss ab und zu dorthin gehen, um sich mit der Realität dieses Krieges zu konfrontieren.
Ralf Füchs war mein Gast, Grünmitglied und Gründer, Mitgründer des Zentrums Liberale Moderne. Vielen Dank für Ihre Gedanken und für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Und weil wir es am Anfang der Sendung von der Sockenfarbe hatten, noch kurz die Auflösung. Ralf Füchs Socken sind tatsächlich schwarz mit grauen Streifen. In sehr schicken Schuhen, wenn ich das noch sagen darf.
Vielen Dank.